Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Und hallo Matthias.
Danny. Und hallo, lieber Matthias Freihof, herzlich willkommen.
Wir haben ihn wiedergekriegt, denn wir haben uns den Mund fusselig geredet über das Thema Coming Out, über deinen Film, der damals 89 kam, über dein eigenes Coming Out. Und wir haben viel über Theater geredet und über Ost-West. Und wir waren an dem Punkt, wo wir über die Theaterszene gesprochen haben über die Ernst-Busch-Schule und über das Theater in Ost und West. Hätte es dich denn gereizt, lieber Matthias, zum Beispiel nach Bochum zu gehen, vielleicht sogar mit deinem Kommilitonen Leander Hausmann als Intendant oder vielleicht in ein anderes großes westdeutsches Theater, wenn du schon gesagt hast, dass das Bochumer Schauspielhaus und natürlich das Wiener Burgtheater diese großen Bastionen waren des Regietheaters?
Gereizt hätte es mich natürlich schon, an diesen Häusern zu spielen, einfach wegen der Leute. Ich hätte dann vielleicht mit so tollen Kolleginnen wie Monique Hansen spielen können oder was weiß ich, keine Ahnung. Zadek habe ich später kennengelernt, hier am Theater des Westens. Da hat er den Blauen Engel gemacht. Mhm. Und ich hatte eine sogenannte Arbeitsprobe bei ihm, da war er gerade in München. Und ich habe extra gefragt, ist es ein Vorsprechen oder ist es nächstes eine Arbeitsprobe? Ich hatte die große Ehre mit, Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der Komponist von Per Raben, mit Per Raben drei Songs einzustudieren vor dieser Arbeitsprobe, den ich sehr, sehr verehrt habe, muss ich wirklich sagen. Und dann komme ich auf die Bühne und dann merke ich, dass Herr Zadek überhaupt keine Lust hat. Dann merke ich, dass Herr Zadek keinen Bock hat, mit mir zu arbeiten. Dann sagt er, was ich denn vorbereitet hätte. Und dann sollte es doch irgendwie ein Vorsprechen sein. Und die Chemie zwischen ihm und mir war so miserabel, dass ich aufgestanden bin, habe zu seiner damaligen Assistentin Dorothee Weyers, die ist heute eine ziemlich bekannte Casterin, gesagt, Dorothee, das geht nicht. Der ist ein Arschloch. Und ich möchte mit diesem Arschloch nicht arbeiten. Der ist menschenverachtend. Der wieder mir kommt oder so, sage ich, ich spreche das jetzt hier ab, weil das hat keinen Sinn. Wir kommen nicht zusammen. So ein Kennenlernen ist ja auch da, dass ich ihn kennenlerne. Und so wie ich ihn da erlebt habe, habe ich gesagt, nee, sorry, also das ist, nee, will ich nicht. Wir kommen nicht zusammen. Also das ist was völlig anderes. So. Und dann hat der damalige Chef vom Theater des Westens, Helmut Baumann, nochmal einen Versuch unternommen und mich nochmal eingeladen. Dann wollte Baumann mich aber ehrlich. Und meine Rolle hat dann Martin Wuttke gespielt. Egal, aber so viel dazu. Ich wollte eigentlich gar nicht so sehr nach Bochum oder an die Schaubühne, sondern was mich seit Mitte der 80er geflasht hatte, war Pina Bausch.
Ja.
Ah. Und ich habe damals 1980 gesehen und Sacre du Printemps von ihr. Und das hat mich geflasht als Theatererlebnis. Absolut geflasht. Bei 1980 der Rasen auf der Bühne, bei Sacre du Printemps das Wasser, die Sinnlichkeit, der Humor, die Bitterkeit, die Dreckecken, die da rauskamen. Also es war ein sinnlicher Rausch, der mich komplett überwältigt hat. Und ich hatte das unglaubliche Glück, 1990 durch meinen damaligen Freund in Athen, also ich war mit einem griechischen Filmregisseur zusammen, der wiederum mit einem Tänzer befreundet war, der damalige Lover war von Pina Bausch, wie es manchmal so spielt im Leben. Und dadurch hatte ich das unglaubliche Privileg, sie 1990, 91, also zweimal privat zu erleben. So. Und sehr viel mit ihr zu sprechen. Und ich erinnere mich an einen Abend, da hatte sie ihren Freund gebeten, doch nach Freunden zu suchen, die von unterschiedlichen Inseln kommen und unterschiedliche traditionelle griechische Tänze zeigen könnten. Der Abend endete damit, dass Pina und ich hinterm Sessel saßen, weil, was die da zeigten, die Musik, wie sie sich dazu bewegt hatten, ganz unterschiedliche Dinge, war so schön. Und die haben uns immer wieder aufgefordert, mitzumachen. Und wir wollten das aber nicht. Und sie wollte das ja auch nicht, sie wollte es ja nur sehen. Und irgendwie endeten wir beide hinter einem Sessel und haben zugeguckt und hatten Tränen in den Augen zum Teil, weil es einfach unglaublich schön war. und so weiter. Und ich habe eben lange auch mit Pina damals gesprochen. Ich, ich würde so wahnsinnig gerne Teil deiner Kompanie sein. Das ist genau das, was ich will. Mit Musik, mit Tanz, mit Spiel, mit den Spielszenen und ach Gott, die, die göttliche Tante Grossmann eben, die in dem Ensemble damals noch war, Mechthild Grossmann, zum Niederknien gut. Und habe gesagt, das würde ich gerne machen wollen. Und dann wusste sie ja auch schon einiges über mich und hat gesagt, du, Matthias, wir kommen nicht zusammen. Du bist Solist, du bist kein Ensemblespieler. Und sie hatte recht, sie sollte recht behalten, weil als ich dann auch von Kollegen beschrieben, die Probenprozesse und so weiter und diese unglaubliche Qual oder so, und ich glaube, da wäre ich nicht der Richtige gewesen. Also das habe ich unglaublich bedauert, aber war dann auch heilsam. Das war eine Form von Theater.
Das war natürlich sehr, sehr klug von ihr, weil sie das natürlich auch aus Respekt dir gegenüber auch gesagt hat. Weil sie dich gesehen hat und hat gesagt, ich tue dem nichts Gutes, weil das wird ihm wehtun, sich dann wirklich so unterzuordnen, sich so einzuordnen. Und das hat was mit Größe zu tun und auch mit Menschenkenntnis zu tun. Und das ist toll. Absolut. Wenn ja.
Hast du denn so Sachen gemacht, wie bist du nach Wuppertal gepilgert und hast du das angeguckt oder bist du nach Bochum und Wien gefahren? Weil man merkt ja schon sehr, nicht nur, dass du ein toller Schauspieler bist, sondern dass du auch einfach für das Theater einfach brennst einfach und dass das wirklich so für dich so eine Bestimmung ist. Weil für mich war es immer so und dadurch, dass ich das Schauspiel aus Bochum quasi vor der Tür hatte und Wuppertal 20 Minuten mit dem Auto weg ist von mir, haben wir das damals so in den 80er, 90ern immer so als immer halt hingenommen. Das ist halt da. Eine Karte fürs Schauspielhaus hat für Studenten 5 Mark gekostet. Da hat man nicht lange überlegt, geht man ins Kino oder geht man ins Schauspielhaus, was dazu geführt hat, dass ich manche Stücke 10 Mal gesehen habe. Aber man hat das immer so ein bisschen, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir im Ruhrgebiet ein bisschen zu sehr verwöhnt waren davon. Und als ich dann zum ersten Mal ein Osttheater gesehen habe in Erfurt 1990, Sommernachtstraum habe ich gesehen, glaube ich, und King Lear, und ich gemerkt habe, das ist ein komplett anderer Sport, der da gespielt wird. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, der ganze Ansatz. Aber hast du auch sowas gemacht? Hast du dir Sachen angeguckt in Wuppertal oder Köln oder Hamburg?
Jetzt kommt die Geschichte, die dich sehr enttäuschen wird.
Okay.
Ich habe ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe ja Staatstheater gemacht. Also wie gesagt, mein dreijähriges Gastengagement am Maxim-Gorki-Theater. Ich habe dann war dann erstmal 1,5 Jahre in der Provinz in Frankfurt an der Oder und dann kam Coming Out, dann kam meine Sonderausbildung zum Entertainer, die ich mal versucht habe zu Ostzeiten, wo ich gesagt habe, also ich habe Bock auf Show, ich will singen, ich will tanzen und habe dann Sommerkurse an der Ballettschule belegt, habe dort mich intensiv mit Jazzdance, mit Graham-Technik, mit Tapdance befasst, habe immer gesungen, parallel zu meiner Schauspielerei, auch immer als Sänger gearbeitet, habe gemeinsam mit Gisela Mayer am Berliner Ensemble eine Hommage an Jacques Brel gemacht, habe an der Volksbühne gearbeitet, Zeit der Wölfe, mit Sigi Höchst damals noch. Also insofern hatte ich ja die Berührung zu den Staatstheatern. Und meine letzte Begegnung mit dem Staatstheater war dann 1994 am Berliner Ensemble. Der Palitsch wollte mich ans Haus holen, als festes Ensemblemitglied. Und sagte mir dann aber, er hätte im Moment nichts für mich, also nichts Konkretes, was er mir anbieten kann, aber einer schläft, würde gerade Wessis in Weimar machen. Und wir sollen uns doch mal kennenlernen und er würde sich freuen, wenn ich bei einer schläft dabei bin. Das habe ich dann gemacht, wir haben uns kennengelernt. Nach 10 Minuten sagte er, ja, dann machen wir das doch. So, war so unkompliziert.
So klang er übrigens auch genauso.
Ja,
genau. Sehr, sehr introvertiert.
Und dann war ich exakt 2 Wochen bei diesen Proben dabei. Und dann bin ich schreiend davongelaufen, habe jahrelang kein Staatstheater mehr besucht und konnte mich in keine Staatstheaterkantine mehr setzen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Die Proben waren ein Desaster. Er hat ja furchtbar gestottert. Und dann haben wir auch nicht Messis in Weimar probiert, sondern erstmal den Giftdialog aus Kabale und Liebe. Alle Männer schrien im Chor Ferdinand, alle Frauen schrien im Chor Luise. Ferdinand sagt, heiß und enge wird mir im Buch steht, er reißt sich die Kleidung vom Leibe und dann mussten sich alle Männer ausziehen, ehe ich mich's versah, waren alle meine Kollegen nackt neben mir auf der Bühne, ich nicht. Hab gesagt, warum soll ich mich hier ausziehen? Nachdem alle nackt waren, konnte er aber nicht mehr hingucken und hat so Regie geführt. Also der Typ war hochgradig krank und SM. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Also okay. entweder hat er seine Leute getriezt auf sadistischste Art und Weise. Und sobald er auf Gegenwehr gestoßen ist, hat er dir die Peitsche in die Hand gedrückt. Und genauso war das bei mir. Ich habe dann gesagt, so wird das nicht. Also ich habe im Chor gesungen und ich habe auch chorisches Sprechen. Aber hier brauchen wir jemanden, der anatmet. Wir brauchen jemanden, der überhaupt diesen Chor auseinandernimmt. Weil wir haben dann alle gesprochen, wie einer schläft. Und da waren stundenlang unter diesem Druck, unter dieser Energie, unter dieser gebremsten. Ich war kein Mensch mehr, ich konnte keinen Sex mehr haben. Es war furchtbar, diese Zeit. Der Mann hat mich fertig gemacht. Und dann habe ich ihm das gesagt und gesagt, na mach du doch Chorlehrer, Chorleiter. Gut, dann habe ich eine Weile Chorleiter gemacht. Dann kam er eines Tages mit einem Notenblatt. Ja, nach der Probe setzen wir uns hin und lernen dieses Lied aus der Weimarer Republik, was keiner von uns kannte, weder Melodie noch Text. Dann saßen wir alle im Zuschauerraum. Der Theatermusiker saß am Klavier und hat uns dieses Lied vorgespielt. So, dann sagte er, einer schläft, sing doch mal mit. Entschuldigung, also wir kennen dieses Lied nicht, wir kennen die Melodie nicht, wir kennen so, na, empfindet doch mal mit. So, also wir saßen da und haben mitempfunden. Und dann sagte er, habt ihr nicht gehört? An dieser Stelle heißt es, kommt, da muss ich das T hören. Und da bin ich aufgestanden gegangen. Und nie wiedergekommen. Er hat dann in einem zweistündigen Telefonat versucht mich umzustimmen, dass ich doch wieder dabei sei und ich sei doch der ideale Gegenspieler zu Wuttke und wie sehr er mich doch lieben würde. Aber es sei ihm schon klar, also so eine Gegenliebe kann man ja nicht erzwingen und er weiß ja, dass er ein alter, dicker, stotternder Mann ist und hat sich so in meine Hände begeben, was furchtbar war. Also er hat mir da was übergeholfen, was ich kaum ertragen habe. Und er hat gesagt, umso besser, dass ich da weg bin.
Aber bist du zum Fernsehen geflüchtet?
Nee, und konnte auch diese ganze Diskussion in der Kantine nicht mehr ertragen. Keiner war für das verantwortlich, was er tat. Wenn du mit Kollegen gesprochen, wenn du wüsstest. Ach, der Bühnenbildner. Und wenn du wüsstest. Und der Regisseur. Und also immer waren andere schuld. Und keiner war für das verantwortlich, was er an dem Abend auf der Bühne gemacht hatte. Und das hat mich angekotzt. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt hier weg und ich mache ehrliches Theater. Und dann habe ich angefangen, an den Privatbühnen zu arbeiten. Komödien zu machen und andere Sachen zu machen und habe eben wirklich auch, wie du gerade sagst, viele Jahre überhaupt kein Theater gespielt, sondern dann eben mal ein Musical gemacht, Show gemacht, meine eigenen Songprogramme gemacht, aber bin nie wieder ans Staatstheater zurückgekehrt, bis heute nicht und es fehlt mir auch überhaupt nicht. Also ich kriege natürlich Dinge mit, ich sehe auch ab und zu mir mal was an, aber ich habe diesen Schritt zurück nie gemacht, weil ja, ich ertrage dieses Gesabbel nicht. Ich ertrage diese Notgemeinschaften nicht. Ich ertrage diese Ideologiegemeinschaften an diesen Häusern nicht. Und da als Gast zu arbeiten, ist überhaupt kein Problem. Da komme ich, mache meinen Job, gehe wieder. Also ich muss mich nicht in die Kantine setzen. Aber ein festes Engagement kam für mich nie wieder in Frage. Nie wieder. Mhm. Weil ich hatte dann mal noch ein Gespräch, mit Wolfgang Engel, der mich dann eventuell nach Frankfurt geholt hätte, als er dann auch in Frankfurt war. Als Schauspielchef und hatte dann auch noch mal ein Gespräch mit Thomas Langhoff, der mich genommen hätte, weil er mich erkannte vom Gorki, aber dann sagte, ja, da müssen halt die anderen Hausregisseure auch noch mitsprechen, die wollten mich dann doch nicht. Und es war gut so. Dadurch hatte ich natürlich viel mehr die Möglichkeit, mich im Film-Fernsehen auszutoben, habe wunderbare Sachen gemacht, habe eben mit dem hervorragenden Regisseur Horst Königstein arbeiten können, der sehr außergewöhnliche Sachen gemacht hat beim NDR. Es gab damals beim NDR, WDR eine Abteilung, die nannte sich Abteilung Sonderprojekte. Die hat er gemeinsam geleitet mit Heinrich Brelleur und unter anderem auch Biolek. Mhm. Und er hat mit dem, ich glaube, sieben Filme haben wir zusammen gemacht in den 90ern. So Semi-Dokus, ganz ausgefallene Sachen, wunderbares Zeugs und ja, und auf diese Weise bin ich dann halt auch später auch über die Privattheater an die Regie rangekommen und habe halt, wie gesagt, viel gedreht, viel Privattheater gespielt, Regie gemacht und meine Konzerte halt immer weiter.
Aber jetzt wollten wir nochmal zurückgehen zu deinem Film Coming Out. Und bei Wikipedia steht, was ich ganz interessant finde, und ich wusste das auch vorher noch nicht, dass Heiner Caro, der Regisseur und der Dramaturg und wer auch alles noch daran beteiligt war, dass die Vorarbeit 7 oder 8 Jahre gedauert hat. Also es hat ewig gedauert, bis das dann endlich losging. Da würde ich gerne was zu wissen und natürlich auch ein bisschen was über die Dreharbeiten, wie das war, und natürlich als kleiner fieser Teaser über die berühmteste, oder nicht die berühmteste, aber sagen wir mal so die außergewöhnlichste Premierenfeier der Filmgeschichte, beziehungsweise weil es ja am 9. November rauskam. Aber erzähl doch mal, wie war das damals? Also Heiner Caro, der Regisseur, hat viele Jahre erstmal an diesem Stoff gearbeitet, oder wie war das? Mal, ganz kurz noch dazu, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Heiner Caro ist. Heiner Caro hat, um es mal zu verknappen, Heiner Caro hat die 2 größten Kultfilme oder 2 große DEFA-Kultfilme gemacht. Der eine heißt Die Legende von Paul und Paula mit Winfried Glatzeder und und Angelika Domröse, mit der Musik von den Pudis, beziehungsweise Peter Gotthardt. Und dann kam auch ein anderer Kultfilm, war Bis der Tod euch scheidet. Aber wenn man so will, der letzte große Kultfilm der DEFA war dann tatsächlich Coming Out. Warum hat der Regisseur Heiner Caro für diesen Film Coming Out, der 89 rauskam, so lange für gebraucht?
Also es war so, dass er eine Verfilmung machen wollte von Paul Panke, zu der es nie kam. In dieser Geschichte gab es eine schwule Nebenfigur. Der Film wurde unter anderem abgelehnt wegen dieser schwulen Nebenfigur.
Dann wann war das?
Das war Anfang der 80er.
Okay.
Das war Anfang der 80er. Und dann hat er gemeinsam mit Wolfram Witt, den Drehbuchautor von Coming Out, mit dem er auch schon so viele Träume gemacht hatte, das war auch ein Buch von Wolfram Witt, was sie auch realisiert haben. Der Buch hat aber, der Film hat leider nicht den Status, den die anderen Filme haben, obwohl ich den Film sehr mag. Das war auch seine erste Zusammenarbeit mit Dagmar Manzel bei So viele Träume. Jedenfalls wurde das mit Paula Panke nichts, und dann saßen sie gemeinsam mit einer Freundin da und haben entschlossen, so, die wollen diese schwule Nebenfigur nicht, jetzt kriegen sie es erst recht nicht. Und jetzt schreiben wir halt ein Buch, und dann war das Buch lange in der Feder. Also der damalige DEFA-Chef Mede sagte, eine Geschichte über einen Schwulen, über meine Leiche. Dann wurde eben immer wieder an dem Buch auch weitergeschrieben, an der Geschichte. Und es sah dann nicht so aus, als würde der Film gemacht, aber Hager war ja in der politischen Position, dass er so der oberste Meinungsbilder der DDR war. Und dem begegnete einer eines Abends in der Akademie der Künste. Und der fragte ihn so, na, was ist dein nächstes Ding, was du machst? Und so sagte er, ja, ich arbeite an einem Buch und es geht darum, darum, darum. Und dann hat der Hager gesagt, dann mach halt den Film. Und dadurch, dass von ganz oben eben grünes Licht gegeben wurde, konnte die mittlere Kaderebene sich nicht mehr dagegen wehren. In dem Maße. Dann wurden Gutachten erstellt. Ein medizinisches, ein medizinisches, ein sozialwissenschaftliches und ein, ach, hau mich du. Es waren, die habe ich auch da, die Dinger. Beziehungsweise kann man das alles sehen, das Originaldrehbuch, mein Vertrag, auch diese Gutachten habe ich alle mal dem Schwulenmuseum in Berlin geschenkt. Wo eben über die Notwendigkeit, die Dringlichkeit, diese Geschichte zu erzählen, gesprochen wurde. Ja, und letzten Endes kam es dann dazu, dass nach dieser langen Entwicklungsphase der Film realisiert wurde. Wolfram Witt war mit einer Frau befreundet, die am Theater Frankfurt-Oder, am Kreistheater gearbeitet hat, die mich kannte. Sie hat mich ihm empfohlen, er hat mich im Theater gesehen, er hat mich Heiner Caro vorgeschlagen. Ich war der Erste beim Casting. Heiner wollte nicht wahrhaben, dass es der Erste beim Casting ist. Daraufhin hat er noch viele andere Kollegen gecastet. Dann wurde ich zum zweiten Mal eingeladen. Da wollte er ausprobieren, ob Dagmar Manzel und ich zusammenpassen, ob zwischen uns die Chemie stimmt, was er wusste, als wir aus dem Auto gestiegen sind und in Babelsberg auf dem Studiogelände ankamen, kichernd und gackernd und so, weil wir kannten uns und haben uns sehr geliebt und gemocht. Da war das eigentlich schon gegessen, dann haben wir das Casting noch gemacht. Und dann gab es ein drittes Casting, wo er austesten wollte, ob ich mit Dirk Kommer zusammenpasse. Er hat immer nach einem Schauspieler gesucht für diese Rolle, hat nicht den richtigen gefunden, hatte einen im Blick, wo ich dann aber gesagt habe, nee, da stimmt die Chemie nicht, das würde mit mir nicht funktionieren. Und letzten Endes ist es bei Dirk geblieben, weil Dirk war halt immer der Ansprechpartner beim Casting für die Hauptrolle. Und das hat Heiner beobachtet und gesagt, du machst das so toll und außerdem kennst du die Geschichte jetzt so gut, kennst die Leute alle und willst es nicht machen. Und dann hat sich Dirk drauf eingelassen und dieses gemeinsame Casting, was wir dann gemacht haben, war auch wirklich sehr schön. Und danach saß Heiner da und hatte im Prinzip zwei Leute im Kopf. Einen hetero-kabarettistischen Schauspieler, mit dem der Film in eine ganz andere Richtung gegangen wäre. Eher in eine skurrilere Richtung, sage ich mal, wie Paul und Paula. Also mit so Fantasiegeschichten, aber auch mit mehr Humor, skurriler, wie auch immer. Und mich. Und dann lud er mich ein eines Abends zum Essen und sagt, du pass auf, ich muss mich jetzt einfach entscheiden, welchen Film ich machen will. Und ich mache den Film, den ich mit dir mache. Und dadurch hatte ich die Rolle. Und meine erste Reaktion war natürlich, also Sechser im Lotto, der absolute Wahnsinn. Für diesen Mann hätte ich also ein Tablett durchs Bett getragen. In jedem seiner Filme. Und dann als Absolvent der Schauspielschule eine Hauptrolle bei dem DDR-Regisseur zu kriegen. Und er war in meinen Augen wirklich einer der größten DDR-Regisseure. War ein absolutes Geschenk. Ein absolutes Geschenk. Und ich habe dann nur, weil für mich stand klar, dass ich das mache, ich habe dann nur, bin zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ich will und werde diesen Film machen. Ihr müsst nur euch bewusst sein, dass ich, wenn ich diese Geschichte erzähle, auch in die Öffentlichkeit gehe. Also ich kann nicht Coming Out machen und dann selber hinterm Ofen sitzen bleiben. Das geht nicht. Und dann werdet ihr euch Fragen anhören von den Nachbarn, von Kollegen und so weiter und so fort. Und ihr müsst einfach wissen, ob ihr dem gewachsen seid und wie ihr damit umgehen wollt. Und meine Eltern haben beide gesagt, du, überhaupt kein Problem, mach das. Das ist überhaupt keine Sache, das ist doch toll. Und mit dem Mann und deine erste Filmhauptrolle und so. Und meine Mutter sagte dann so in einem Nebensatz, ach, das ist doch eine gute Art und Weise, so auszusortieren, wer gute und wer schlechte Freunde sind. Und dann war klar, dass ich den Film mache. Und dann haben wir angefangen zu drehen. Und als ich dann wusste, dass ich die Rolle habe, habe ich ganz viel angefangen zu diskutieren. Weil ich natürlich viel besser in der Materie stand, Dirk Kummer auch, als Heiner. Caro. Dann gab es den Prozess, wo sich am Drehbuch extrem viel änderte, während der Arbeit. Also wenn man sich überlegt, wir haben im Oktober 88 angefangen und haben im Mai oder Juni 89 den letzten Shot gemacht. Also so viel Zeit hat heute keiner mehr zum Film machen. Und das auch noch zum Teil eben auf Westmaterial, weil wir haben ja auf Eastman Kodak gedreht, auf High Speed, was eben sehr nachtempfindlich war. Das wollte unser Kameramann so, um eben da nicht alles auszuleuchten zu müssen für dieses Orvo-Material, was für mich zur Folge hatte, dass es die erste meistens sein musste. Also das war der Druck, mit dem ich gearbeitet habe. Wir haben halt probiert und dann hat Henna gesagt, denk dran, wir haben sehr wenig Filmmaterial und wenn es geht, die erste. Und das ist natürlich auf einem jungen Schauspieler, der weiß, er trägt den Film, ein enormer Druck, eine Wahnsinnsbelastung. Aber ich habe das toll mit ihm gemacht, wie auch immer. Dann ging es um den Anfang. Also es wurde es sollte eigentlich eine Geschichte erzählt werden. Also die Rolle, die Axel Wandt gespielt und mein Charakter, sollten in einer Rückblende unter der Dusche stehen und dann vom Lehrer ertappt werden. Jetzt fand man keine Lookalikes, für Axel nicht, für mich nicht, deren Eltern bereit gewesen wären, diesem Dreh zuzustimmen. Weil die hätten ja dann minderjährig sein müssen und so weiter. Insofern war dieser Anfang nicht möglich. Und dann hat einfach Dirk diese Geschichte erzählt, hat gesagt, er hat eine Freundin, die ist Ärztin. Und dann hat Heiner ihn gefragt, ja, wärst du denn bereit, das zu machen? Und zwar original. Und deswegen hat Dirk das zweimal original gedreht. Da ist nichts gefaked. Er hat sich wirklich von einer Freundin zweimal den Magen auspumpen lassen.
Das wäre meine Frage gewesen, sich das als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, das ist wirklich Method Acting. Und vor allen Dingen, der Film fängt so an. Und der gibt ja den Ton dann auch einfach ganz klar, was wir jetzt hier sehen. Und das hält der Film halt auch durch. Das hat einen sehr, sehr hohen, sehr realistischen Anspruch, weil du gerade sagtest, Babelsberg, ihr habt ja so viel an Locations auch einfach gedreht, allein die ganzen Szenen. Es fängt ja an, da glaube ich, Eberswalder Straße, was wir jetzt alles kennen, mit den ganzen Coffeeshops und du fährst da mit dem Fahrrad durch die Gegend. Und wenn man zu der Zeit in Berlin war, also West-Berlin natürlich klar, man sieht die runtergekommenen Fassaden, das ist wirklich so ein abgesehen vom generellen Thema halt auch so ein zeitgeschichtliches Dokument. Was mich halt auch noch so berührt hat, war, dass die Menschen und die ganzen Komparsen und Extras auch in der Schulklasse, dass die alle so aussehen, wie Leute in den 1988 im Westen. Also da hat, wir haben uns modisch nicht viel getan. Wir haben uns da alle keine Ehre gemacht, auch gerade die Mädchen. Und ich sehe dann immer noch die ganzen Hemden und Pullover auch bei dir, die in die Hose gestopft worden sind, weil man das damals einfach so gemacht hat. Und das ist einfach unheimlich schön zu sehen. Deswegen, ich habe die ganze Zeit halt gedacht, hätte dieser Film auch im Westen so gedreht werden können. Und wir haben schon über den schauspielerischen Ansatz gesprochen, den ihr ja hattet an der Ernst-Busch-Schule und generell in der DDR. Und ich glaube wirklich nein. Ich glaube, das ist wirklich ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so eine Art Trockenheit hatte, so eine Art, es war alles sehr unprätentiös, auch die Sexszenen, die du hattest mit Dirk, das ist alles nicht irgendwie, wir stehen jetzt nicht hier mit Weichzeichner David Hamilton mäßig unter der Dusche, sondern es wurde so gezeigt, wie es war und wie es halt auch immer noch ist. Und das gibt diesem Film halt heute auch noch diesen Realismus und diese Bodenständigkeit, wo ich sage, das kann ich mir nach 30, 40 Jahren immer noch genauso angucken.
Ja, ich meine, die Leute waren angezogen, wie sie angezogen waren. Der Geschmack kam natürlich aus dem Westen. Jeder hat versucht, sich da irgendwie mit dran zu hängen. Aber gerade was den Pott, ich habe viel im Pott gearbeitet, ich war viel in Essen, ich habe in Dortmund gearbeitet, in Duisburg gearbeitet und was weiß ich, also die Leute heute, wenn du so in Essen durch die Fußgängerzone gehst, sehen die Leute aus wie in Dresden-Klotsche, also das war immer schon, da gab es eine große proletarische Nähe.
Der Osten, das ist ja die Sache, der Osten und das Ruhrgebiet, wir haben ja sehr, sehr viel quasi auch gemeinsam. Wir sind ja auch ein Gebiet, wo jetzt auch gesagt wird, wir brauchen jetzt auch wieder Subventionen, also das Ruhrgebiet. Lass uns mal die Subventionen aus dem Osten nehmen und nach dem Westen gehen. Deswegen gab es auch immer so diese Beziehungen zwischen Berlin und Ruhrgebiet, also nicht nur Theater, sondern auch so. Also das macht diesen Film, wie ich finde, halt auch immer noch sehenswert. Er ist nicht zu lang, er hat wirklich diese Anmutung, auch dieses ganze Unterschwellige. Wir haben schon über das Thema AIDS gesprochen und auch über das Thema Rechtsradikalismus wird angedeutet. Natürlich klar durch die Szenen in der U-Bahn, die Skinheads und so weiter. Ihr habt, nehmt da, was heißt kein Blatt vor den Mund, aber man hat schon das Gefühl, es wird nicht viel oder es wird gar nichts beschönigt, was auch in der Zeit im Osten schief lief oder was da eine Schieflage war gesellschaftlich. Wart ihr euch dessen sehr bewusst oder habt ihr gedacht, so wir machen jetzt was ganz Besonderes oder es bricht gerade eine neue Zeit an? Wie war da die Stimmung?
Die Tradition war ja der sogenannte sozialistische Realismus, der ja gefordert wurde auf der einen Seite, aber zum anderen gefürchtet, wie der Teufel das Weihwasser. Und das war ja dieser Zwiespalt. Also natürlich war man in der Tradition des Realismus zu erzählen. Und zum anderen musste man aber auch gegen den gewollten oder gern gesehenen Realismus ankämpfen. Und das war uns alles sehr bewusst. Aber diese Sachen zum Beispiel mit den Nazis in der S-Bahn. Heiner hat durch mich Pierre Sanosi-Bliss kennengelernt, Geschichten gehört, was er an Alltagsrassismus in der DDR erlebt hat, als farbiger, junger, schwuler Mann, später als junger, schwuler Schauspieler, schwarzer, schwuler Schauspieler, furchtbar. Und das hat Heiner so geprägt, dass er die Szene reingeschrieben hat. Die gab es im ursprünglichen Buch in dem Maße nicht. Auch, dass die Skinheads dann natürlich genau auf der Station, wo groß Marx Engels Forum steht, aus dem Zug rausfliegen, ist eine absolute Provokation. Das hat man natürlich auch versucht, in der Zensur später zu ändern. Dass die Hauptfigur ein Lehrer ist, ein schwuler Lehrer, wäre auch in der Bundesrepublik ein Wahnsinnsskandal gewesen und war auch in der DDR eine Riesenprovokation, weil es eben A, ein selbstbewusster, dann später, also am Ende selbstbewusster junger schwuler Lehrer ist, sondern der fordert seine Schüler auch noch auf, individuell zu denken und sich zu ihrem Individuum oder zu ihrem individuellen Dasein zu bekennen. In der DDR galt immer vom Ich zum Wir. Plötzlich stand da eine Filmhauptfigur, die sagte vom Wir zum Ich. Ja. Das war auch eine Riesenprovokation. Was du angesprochen hast, die Sexszenen, da war Heiner unglaublich fair, hat gesagt, das ist eine sehr persönliche, sehr filigrane Geschichte, und ich räume euch erstmals in meinem Leben das Recht ein, bei den Mustern dabei zu sein. also Muster zu schauen und wo wir selbst entscheiden, welche Aufnahmen genommen werden, welche nicht. Weil es unsere Haut war, die wir da zum Markte getan haben. Das habe ich einer hoch angerechnet. Und das ist in dieser Branche absolut nicht selbstverständlich. Das machen vielleicht amerikanische Superstars, die alles überwachen. Aber zu der Zeit war das überhaupt nicht üblich. Und da gab es eben Einstellungen, wo Martin, der Kameramann Martin Schlesinger, der leider auch schon verstorben ist, hatte da ein bisschen mit Licht experimentiert und es gab Einstellungen, wo wir so grünlich-bläulich aussahen, beide wie Wasserleichen. Und da haben wir gesagt, also das ist jetzt nicht einladend, das ist nicht schön, macht das mal nicht. Und dann haben wir das mit ihm, mit dem Kameramann durchchoreografiert und so. Und da hat uns Heiner auch absolut freien Lauf gelassen, weil er hatte unglaubliche Angst vor solchen intimen Szenen. Und ich meine, das war ja eine Form von, sage ich mal, schwuler Intimität, die so ja auch im Westen noch nicht gezeigt wurde. Nee.
Das ist ja heute noch, ich hab halt überlegt, das ist ja heute noch, wenn das Thema Homosexualität thematisiert wird im Film, ich denke jetzt zum Beispiel an Bohemian Rhapsody oder auch an Rocketman, Elton John, das wird teilweise immer noch so ein bisschen so künstlerisch verklärt und so knickknack, ihr wisst schon, was jetzt passiert, aber ich fand eben, dass das, vor allem dieser Zeitpunkt, als ihr das gedreht habt, 88, 89, das war sehr, sehr, sehr innovativ und sehr mutig, habt ihr in dem Moment gedacht, so, oh, was wir jetzt hier gerade machen, wird das verändern, was unsere ganze Arbeit verändern? Habt ihr euch als Pioniere gesehen, sozusagen?
Absolut, absolut. Und ich meine, ich kannte ja dann durch die Berlinale 1990 und die Filme, die im Wettbewerb des Teddys liefen, kannte ich ja auch ganz, ganz viele andere Sachen, die eben in Westeuropa, in Amerika oder sonst wo auf der Welt produziert wurden. Und viele Filme, da wiederhole ich mich ständig, also das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt, viele Filme, die es im Westen gab, über das Thema, haben aus dem Ghetto fürs Ghetto erzählt. Und das war eben der große Unterschied bei unserem Film. Bei unserem Film hat im Prinzip dem ganz, ganz breiten Publikum die Möglichkeit gegeben, sich mit dieser Liebesgeschichte zu identifizieren und hat niemand quasi vor den Kopf gestoßen, obwohl die Sexualität auch zu sehen war, aber eben sehr schön zu sehen war. Ich kann mich an Briefe erinnern, wo mir ein Ehepaar schrieb, ach wisst ihr, das ist doch wie bei uns, da ist eben ein Fleisch und noch ein Fleisch. So, und das fand ich ein schönes Bild, also ein Fleisch, noch ein Fleisch. Und mir fiel halt auf, dass da viel, eben sehr, sehr viel mit Provokation gearbeitet wurde. Und mit Provokation kannst du natürlich nicht unbedingt einladen. Und uns war immer wichtig, die Einladung, also Leute in die Geschichte reinzuholen, sich mit dem Thema zu befassen und sie weder zu verschrecken, noch zu verärgern, noch vor den Kopf zu stoßen. Und das war uns unglaublich wichtig, was ja, glaube ich, auch... ja, wenn man eben diesen Anteil Aufklärungsfilm bedienen will, auch ganz, ganz, ganz notwendig ist, das zu tun.
Ja, worauf Thomas jetzt noch hinaus wollte, was diesen Film ja auch noch so besonders macht, da haben wir ja schon drüber gesprochen, war der Starttermin, der 9. November. Und ihr habt das, glaube ich, damals gar nicht mitgekriegt bei der Premiere, was passiert. Gleichzeitig.
Nee. Also Dagmar Manzel hat an dem Abend gespielt am Deutschen Theater. Ich habe gespielt im Palast der Republik, habe da den Händelschen Messias aufgeführt in so einer Klassik-Pop-Orchester-Variante. Und hinter uns wurden auf so einer Projektionswand Fotos gezeigt von der großen Demo am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz, wo also fast die ganze Stadt unterwegs war. War ein unglaublich aufwühlender Moment.
Wo auch Jan-Josef Liefers, glaube ich, auch gesprochen hat, glaube ich. Das war
ja so ein Moment. Ausgewählt wurde, da mitsprechen zu dürfen. Ich meine, er stellt sich ja heute gerne als den Wendeaktivisten hin. Das war er natürlich nicht. Also das Deutsche Theater, das Ensemble des Deutschen Theaters hat sich auch darum bemüht, eben junge Ensemblemitglieder da auf diese Bühne zu lassen und eben nicht nur die alten Etablierten. So. By the way, egal. Die einen kennen die Geschichte,
was zum Thema Jan-Josef Liefers.
Die einen kennen die Geschichte, die anderen kennen die Legende. Und jedenfalls war das im Palast der Republik sehr, sehr bewegend. Also diese Fotos zu sehen, verbunden mit dieser Musik, die ja wirklich Popmusik ist von Händel. Und deswegen waren wir beide bei der ersten Aufführung des Films nicht dabei. Es gab ja aufgrund der großen Nachfrage für die Premiere zwei Premierenvorstellungen nacheinander. Und Dagmar und ich kamen am Kino an, als die erste Vorstellung bereits gelaufen war. Kamen sie aus dem Deutschen Theater und ich aus dem Palast der Republik. Und Dagmar sagte, ja, der 4. am Deutschen Theater hätte ihr gesagt, irgendwie die Mauer ist offen. Und dann haben wir einfach nur, das war Heiner und auch Dirk, wir haben gesagt, ja, und wir sind der Kaiser von China und ach, danke, was hast du da wieder gehört? Und haben das überhaupt nicht ernst genommen. Dann sind wir auf die Bühne, haben uns verbeugt und so weiter und so fort. Und dann war, während der Film zum zweiten Mal lief, war im Foyer eine Q&A, also mit Journalisten, mit Zuschauern und so weiter. Und wir haben da quasi dieses Q&A gemacht. Damals hieß es noch Pressekonferenz oder Publikumsgespräch. Und wir saßen vor dieser riesigen Glasscheibe da im Foyer vom Kino International auf der Karl-Marx-Allee und haben dann so aus dem Augenwinkel immer mitbekommen, was da unten auf der Straße los war. Und dass da plötzlich also Trabi-Lawinen, Skado-Lawinen da unten langfuhren und haben dann schon geschnallt, was los ist. Und dann sickerte das peu à peu durch. Dann sind wir halt wieder auf die Bühne zum Verbeugen. Dann gab es noch Interviews, glaube ich, fürs ZDF. Es gibt einen schönen Beitrag von ZDF, von diesem Magazin Aspekte, die an dem Abend live im Kino International dabei waren und auch Publikum befragt haben vom Kino. Und und dann sind wir wie geplant, weil wir waren natürlich erstmal alle etwas unschlüssig, was machen wir jetzt? Also das ist, uns war natürlich bewusst, das ist ein historischer Moment, der uns aber alle überfordert hat. Und dann sind wir wie geplant zu unserer Premierenfeier in die Kneipe Burgfrieden gefahren. Und da waren dann schon ganz, ganz viele Leute, Freunde, Bekannte, Teammitglieder, die auf uns gewartet haben. Und unter anderem ein Freund von mir, der war damals Grafiker, Bühnenbildner und war ein paar Monate vorher tränenreich von uns allen in den Westen verabschiedet worden. Und der stand plötzlich da am Tresen mit einer Bierdose und sagt, ja, ich habe eben gerade gehört und da guckt doch, kontrolliert keiner. Und da dachte ich, ich komme hier rüber und feiere mit euch. Und ich konnte mich erstmal vor Heulen gar nicht mehr retten. Weil, das wissen die wenigsten, dass es eben nicht nur diese Bewegung von Ost nach Westen dieser Nacht gab, sondern auch umgekehrt. Dann waren wir da und haben halt gefeiert und haben alle sehr, sehr viel getrunken, das weiß ich noch. Es gibt wunderschöne Szenen oder Sequenzen, wo Dagmar Manzel dann von einem Journalisten aus Westdeutschland gefragt wird. Und Dagi ist so in einer Weinseligkeit, aber man merkt ja auch an, dass sie völlig überfordert ist mit dieser Situation und wir uns alle nicht sortieren konnten. Wie auch immer, wir sind dann nachts um 3, sind wir, glaube ich, aus dem Burgfrieden los mit einer Gruppe Freunden und sind zur Bornholmer Brücke gelaufen, um uns selbst davon zu überzeugen, was los ist. Und dann haben wir halt diesen ganzen Irrsinn da gesehen, sind relativ schnell auch durchgekommen durch diesen Zaun da. Und dann stand ich in der Mitte auf der Brücke und auf diesem weißen Strich, also da, wo wirklich die Grenze war, so. Und hab dann, ich war damals mit Pierre Sanusi Bliss, der war halt in dieser Freundestruppe mit dabei, da gestanden, habe gesagt, hau mir ihn, weil das ist doch nicht wahr, was jetzt hier ist. Das kann doch alles nicht sein. Wartet einen ganz kleinen Moment. Moment.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Oh, jetzt ist aber, ja.
Jetzt wird es.
Diese Aufnahme wurde gemacht von einem anonymen Fotografen auf der Bornholmer Brücke in der Nacht von Pierre und mir.
Mhm. Und das können natürlich jetzt unsere normalen Hörer jetzt nicht sehen, weil das ja nur Audiophon ist. Aber wir haben es gesehen.
Und aber man sieht
Ich habe das Foto eingescannt. Ich habe das Foto eingescannt und ihr könnt es, wenn ihr euren Blog veröffentlicht auf Facebook oder Insta, könnt ihr das Foto doch einfach
mitnehmen. Genau.
Ja, das ist super. Genau.
Also wer es jetzt nur hört, man sieht eine nicht besonders scharfe Schwarz-Weiß-Fotografie. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir hatten damals noch nicht mal Handys, gar nichts. Also wenn man was dabei gehabt hat, war das auch keine Sofortbildkamera. Man hat eine Kamera gehabt, die musste man erstmal voll machen mit 36 Bildern und dann irgendwie abgeben. Ja. Und das hat dann ewig gedauert. Also allein wie diese Momente, heute wird jede Pommes, die du isst, irgendwie fotografisch festgehalten. Aber das war damals halt wirklich auch was Besonderes für uns im Westen, diese Bilder zu sehen. Und erstmal weil wir sind davon ausgegangen, das wird nie passieren. Also im Ruhrgebiet. So, wir waren ja ziemlich weit weg. Ich hatte auch Freunde in Berlin, aber als es dann passiert ist, habe ich gedacht, so, was ist das jetzt? Und im Nachhinein weiß man natürlich auch, dass das eine sehr enge Sache war, auch mit dieser Öffnung der Brücke. Dass da gesagt worden ist, nee, wir schicken da jetzt nicht die Polizei hin, wir schicken jetzt nicht die Armee hin, wir lassen es jetzt laufen. Hattest du Angst oder warst du so berauscht auch von der Premiere und beziehungsweise von deinem Aufenthalt in der Kneipe, dass ihr euch da gar keine Gedanken drüber gemacht habt?
Also bei mir war es so, dass ich emotional komplett überfordert war, das muss ich einfach sagen. Mhm. Also weil mich diese erste Premiere im Palast der Republik, die hatte mich schon so aufgewühlt, schon so mitgenommen. Was dann im Kino passiert war, war noch einer drauf. Also ich bin alleine auf die Bühne, ein Kino ist vor mir aufgestanden. Ah, das sind alles so Sachen, die kannst du gar nicht so schnell verarbeiten. Dann die Begegnung in der Kneipe, dieser Rausch, dann dieses auf der Brücke sein. Und einige aus unserer Freundesgruppe sind dann einfach über die Brücke gelaufen, sind dort in den Bus gestiegen, zum Kudamm gefahren oder zum Zoo. Und ich bin wieder zurück. Dann haben wir bei Pierre irgendwie noch was getrunken. Pierre hätte am nächsten Tag eine Probe gehabt in Dresden am Staatsschauspiel, zu der er nicht erschienen ist. Ich habe ihm dann im Suff noch einen Mutti-Entschuldigungszettel geschrieben für Wolfgang Engel, den Regisseur, dass Pierre leider nicht zur Probe erscheinen kann wegen Feier und Trunkenheit und so. Und ich selber bin aber ganz brav zur Probe. Tomsel, vielleicht erinnerst du dich noch, weil wir haben zu der Zeit probiert Lovely Rita von Thomas Brasch.
Genau.
Und wir hatten am nächsten Morgen Probe. Ich weiß nicht, ob du da warst, weil ich war da.
Ich war auch da. Pass auf. Also es gibt zwei Dinge, die uns verbinden. Und zwar, ich wäre um ein Haar tatsächlich bei Coming Out, bei dem Film dabei gewesen. Denn Heiner Caro kam an die Schauspielschule und brauchte drei junge Menschen, die in der Schulklasse mitspielten. Und da spielte dann Markus Vogt mit, Conny genau. Schirmer und Robert Hummel. Robert Hummel, der dann später mit Dirk Kummer dann irgendwie durch die Häuser zieht oder um die Häuser zieht. So, und ich nicht. Das hat mich natürlich geärgert. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass gerade in dieser Zeit, von der du gerade redest, haben wir diese Studioinszenierung gemacht, Lovely Rita von Thomas Brasch, mit der mittlerweile sehr berühmten Gabi Schmeide. Ja, die ja viele kennen durch die Andreas Dresen Filme, hatte jetzt eine Serie bei der ARD, Tina Mobil und so. Und ich war dann am nächsten Tag da, aber ich glaube, ich kam irgendwie ein oder zwei Stunden oder eine Stunde zu spät und da war kein Mensch mehr, weil natürlich auch die Stadt war im Ausnahmezustand oder ein ganzes Land oder zwei Länder waren im Ausnahmezustand. Es war Wahnsinn. Es war wirklich, man kann das nicht in Worte kleiden, was da passiert ist in diesen Tagen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, Hennes, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe ja in dieser Nacht, in dieser 89er Nacht, habe ich unglaublich viele Menschen getroffen. Und die Frage, die immer wieder gestellt wurde, war natürlich, was machst du denn hier? Wir waren natürlich alle auf dem Kudamm. Und dann kam unser gemeinsamer Freund, unser Autor Tobias Saalfeld. Hennes, ja. Hörst du mich noch? Ja, unser Freund Tobias
Saalfeld. Ich höre dich.
Tobias Saalfeld, den traf ich dann. Und mit dem bin ich dann die restliche Nacht rumgezogen. Und wir haben uns dann irgendwie im Europa-Center, haben wir uns auf die Treppe gelegt und haben da irgendwie versucht, zwei, drei Stunden zu schlafen. Am nächsten Morgen sind wir wach geworden. Dann liefen so die Westberliner rum mit so Teekannen und Kaffeekannen. Und dann hieß es auch schon, ja, also Begrüßungsgeld und diese ganzen Geschichten. Und ich fuhr dann mit dem Bus wieder zurück nach Karlshorst zu meinem Studentenwohnheim und dachten mir so, ah, jetzt du hast ja Probe um 12 oder so. Ich glaube, wir hatten um 12 Probe oder so. Und dann war ich 13 Uhr da. Und das war auch, die Probe fanden statt, wenn du dich noch erinnerst, Matthias, schräg gegenüber vom Friedrichstadtpalast. Das war genau. So ein Hinterhof. Genau, da war genau, das. Genau, schräg gegenüber. Und da kam ich hin und da war natürlich keiner. Und ich weiß nur, da am Checkpoint, nicht Checkpoint Charlie, sondern Tränenpalast, da standen Menschenmassen und so. Und dann dachte ich mir, was für ein geiler Moment. Und ich darf gerade dabei sein. Es ist wirklich irre. Es war wirklich ein unglaublicher Moment.
Aber das Matthias, jetzt nach dieser rauschenden Nacht, die sie ja war, ja, und nach der Premiere, wie war dann die Rezeption? Hast du dann gedacht so, das war ein super Timing für den Film oder hast gedacht, scheiße, jetzt passiert diese Weltgeschichte und keiner redet mehr über unseren Film eigentlich?
Die Befürchtung oder hatten wir natürlich.
Ja.
Nein, die Befürchtung hatten wir, dass der Film in diesem ganzen Trubel untergeht. Was aber zum Glück nicht passiert ist, weil auf den haben ja sage ich mal, die Schwulen und Lesben der DDR gewartet auf den Film und sie wollten ihn natürlich sehen. Und es gab auch eine Premierentour. Wir waren in Rostock, wir waren in Erfurt damit und dann auch in Dresden. Der Dresdner Parteisekretär, also der oberste, wie nannte man die damals eigentlich? Also der oberste Parteichef von Dresden, der Larry, dann noch war.
Der Oberlarry nennt man das im Ruhrgebiet, der Oberlarry.
Ja, der Oberlarry, wie auch immer, der hat gesagt, nö, das macht er nicht. Also er wird den Film in Sachsen nicht zeigen, also in Dresden nicht zeigen. Und was dann aber natürlich stattfand, natürlich haben wir den Film auch in Dresden gezeigt. Also wir haben die Premierentour gemacht. Das Kino international war richtig gut besucht und dann eben nicht mehr nur mit Ostberlinern, sondern eben auch ganz vielen Westberlinern, die den Film sehen wollten, aus der Community auch. Und dann war ja sofort im Prinzip, also eigentlich war ja im Sommer, Spätsommer, Herbst schon klar, dass wir mit dem Film eingeladen sind zur Berlinale. Und die war dann im Februar. Also das war ja, also im November ist die Mauer gefallen und im Februar war schon die Berlinale. Und durch den Silbernen Bären, den wir als Film dann da bekommen haben und den Teddy Award und so weiter, hat es natürlich den Film nochmal den Film nochmal gepusht. Und daraufhin gab es dann eben auch eine große internationale Tournee, die ich leider damals, also bis auf ein Festival in Italien, wo ich dann eben meinen späteren griechischen Lover kennenlernte, war ich nicht dabei, aber es gab eine Tour durch die Vereinigten Staaten, da waren Dirk und Heiner gewesen, da konnte ich leider nicht dabei sein. Und insofern ist der Film Gott sei Dank nicht untergegangen in dem ganzen Tamtam, sondern ist halt für immer an dieses Datum gebunden. Und ja, jedes Mal, wenn der Mauerfall gefeiert wird, wird auch unser Film mitgefeiert. Also das merke ich ja auch an den Interviewanfragen und unzähligen Interviewanfragen und was weiß ich, Videobeiträgen oder so, was ich da alles schon gemacht habe. Was mir noch wichtig ist, was vielleicht für euch auch ein guter Aufhänger ist, also auch für unser Gespräch heute, ist, dass am 31. Januar, also jetzt, in ein paar Tagen, ist der 25. Todestag von Heiner. Und da passt es ganz gut, also ihm zu ehren, quasi dieses Gespräch mit euch zu führen. Und zum anderen ist mir dann eben heute Morgen so bewusst geworden, dass als wir den Film gedreht haben, war Heiner so alt wie ich. Und dann, also er war 59, 60. Ich bin jetzt im November 60 geworden. Und dann habe ich so überlegt, was ich so erstens von ihm mitgenommen habe, also was ich gelernt habe, also auch durch die Dreharbeit in dem Film. Also das erste Mal und das als Absolvent der Schule eben einen Film zu tragen. Und ich meine, ich bin ja nur fast in jeder Einstellung des Films zu sehen. Und aber auch, was mich heute, also als 60-jähriger Mann mit Heiner verbindet, der damals in meinem Alter war. Und da finde ich so Parallelen, das ist so ganz verrückt. Also Heiner war am Dreh wahnsinnig maulig und launisch und unduldsam. Und dann kam er aber, wenn er das Gefühl hatte, das war ein ganz besonderer Moment, werde ich nie vergessen, wie er dann hinter der Kamera auf mich zukam, mit einem beseelten Lächeln, was man gar nicht beschreiben kann. Wenn Szenen besonders emotional waren, kam er danach, hat mich in den Arm genommen und so lange abgeschottet vor dem Team und den Kleindarstellern, bis ich mich wieder einhatte. Also das waren alles Qualitäten, die ihn als Regisseur auch ausgezeichnet haben und die nicht üblich sind in diesem Business. Dafür bin ich lange genug drin. Und da habe ich vieles eben auch in meine Arbeit als Schauspieler, als Regisseur auch mit reingenommen. Also diese Liebe für Schauspieler, diese Liebe zur Poesie, diese Liebe zum Kitsch, dieser Anspruch der Realität, der Wahrhaftigkeit, den Leuten nichts vormachen, nicht die dickere Hose haben zu wollen, als man sie eigentlich hat. Und das sind ganz, ganz viele Qualitäten, die er hatte, die sich für mich im Leben bestätigt haben und die ich mir zu eigen gemacht habe. Und das finde ich so toll, weil es mir wirklich heute Morgen ist mir bewusst geworden, dass er so alt war wie ich jetzt. Und das ist so.
Ja, ja, man kommt in das Alter, da reden Thomas und ich auch ganz oft drüber. So, weißt du noch, damals, da ist jetzt, oder man sieht, wie die Kinder groß werden und so weiter, und dann stellt man fest, man ist Teil halt dieser Geschichte und diese Geschichte geht voran, egal was man macht. Und es gibt dann diese neuralgischen Punkte und ich glaube, dazu zählt Coming Out. Also nicht nur als ein, also natürlich klar für dich, ganz, ganz wichtiger Film natürlich. Der Film heißt Coming Out und das passte ja wirklich wie Arsch auf einmal, wie wir im Ruhrgebiet sagen. Aber einfach auch als zeitgeschichtliches Ding. Was mich jetzt noch wirklich noch interessieren würde, gab es denn zu der Zeit, gab es eine schwule Ikone in der DDR? Gab es jemanden, wo man sagte, der ist es, der uns quasi auf eine gewisse Art und Weise oder der das Schwulsein oder die Homosexualität repräsentiert? Weil bei uns im Westen war es echt auch damals auch eine heikle Geschichte. Man wusste zwar, der ist, ne, der ist so, aber es gab nie wirklich so einer, der gesagt hat, ich bin es.
Also meine schwulen Ikonen schon in den 70er Jahren waren halt Helmut Berger, waren natürlich James Dean, dessen Spiel ich einfach außergewöhnlich für die damalige Zeit absolut neu und großartig fand, also außer Marlon Brando jetzt vielleicht. Diese Ikonen hatte ich ja, ich habe ja die Filme gesehen, wir haben ja Westfernsehen gehabt in Plauen. Wir wohnten ja bloß ein paar Kilometer vom Ochsenkopf, da wo das Sendesignal von Westdeutschland nach West-Berlin geschickt wurde. Also wir hatten besten Westempfang gehabt, insofern habe ich sehr viel gesehen. Ja, und insofern hatte ich da schon Ikonen gehabt. In der DDR, jetzt sage ich mal, eine schwule Ikone in dem Sinne gab es nicht. Also es gab natürlich, es gab einen Liedermacher, Norbert Bischoff, der sich mit dem Thema befasst hat und auch öffentlich zu seiner eigenen Homosexualität stand. Aber das war alles noch sehr dünn gesät, weil wie gesagt, das ging ja erst in den 80ern los, das Print und Zeitung und überhaupt, dass man anfing, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Das gab es in dem Sinne nicht. Und im Westen war halt so, die Galionsfigur war halt Rosa von Braunheim. Und ich kann mich an unser Kennenlernen erinnern, das war 1990 bei der Berlinale. Und da saß ich, wie der damalige Protokollchef von der Berlinale, hat mich im Café Einstein eben bei irgendeiner Party Rosa vorgestellt. Und Rosa redete auf mich ein und sagte, ich muss jetzt schwuler Aktivist werden, genauso wie er und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich habe diesen Film gemacht, der Film ist ein Statement, aber ich bin da kein Berufsschwuler. Ja. Und wir hatten uns nach 10 Minuten, hatten wir mit erhobener Stimme unser Gespräch dann geführt. Und dann hat uns Udo Sammel, hat mich dann weggeführt vom Tisch. Und hat mich dann hat mich quasi aus der Situation gerettet. Und ich hatte mein ganzes Leben lang mit Rosa immer ein großes Problem. Also ich hatte auch ein Riesenproblem mit seiner Outing-Geschichte, die er dann verzapft hat, die mehr oder weniger ja PR für ihn war, aber eben völlig die Aktion, so wie sie in Amerika gestartet war, eben völlig falsch verstanden hatte und falsch genutzt hat. Und das habe ich ihm schwer übel genommen, dass er da Leute in die Öffentlichkeit zieht und nicht den Anstand hat, es ihnen selbst zu überlassen, zumal sie niemandem was getan hatten. Und im Prinzip alle wussten, dass Bio schwul ist. Also das war jetzt auch nicht das war jetzt nicht die große, große Verkündung von ihm. Und das fand ich erbärmlich und ganz furchtbar. Also das habe ich ihm nie verziehen, bis heute nicht. Und insofern gab es aber auch da eine, das war dann, was ich später kennengelernt habe, auf meinem ersten ausländischen Festival 1990, hatte ich das große Glück, Derek Jarman kennenzulernen, Tilda Swinton kennenzulernen. Und hab da auf dem Festival eine Retrospektive von Derek Jarman Film gesehen. Und das war wirklich ein Idol. Also das habe ich unglaublich genossen, dass ich diesen Mann noch erlebt habe. Genauso Manfred Salzgeber, der auch bei diesem Festival mit dabei war. Gemeinsam mit Walli war auch mit dabei, Walli Bockmeier. Der hat seinen Film Geier Walli damals in Turin auch gezeigt. ich bin halt so als doofe kleine Ostnase in diesem Herbst, Frühjahr 89, 90 in diese große, große Welt geschubst worden und stand da wie Alice im Wunderland, war einfach nur dankbar, stand mit Heiner Karo und Dirk Kummer am 1. April 1990 auf dem Mont Blanc und ich habe gehört wie, also Rotzblasen, weil ich dachte, du Oststulle stehst jetzt hier auf dem höchsten Berg Europas, wo du nie gedacht hättest, dass du hier mal hinkommst oder vielleicht als Rentner irgendwann mal. Und so gab es immer und immer wieder Momente, wo mir das so bewusst wurde, was der Film mir auch geschenkt hat in meinem Leben und was ich mir auch an Welt genommen habe später. Natürlich gab es auch immer wieder den Versuch, mich dann halt in dieses Klischee zu drücken. Also ich meine, deswegen haben wir ja auch Act Out zum Beispiel letztes Jahr gemacht. Also diese große Kampagne in der Süddeutschen Zeitung, wo wir gesagt haben, ja nur weil wir schwul sind, heißt es ja nicht, dass wir keine Heten spielen können, sondern wir können alles spielen. Und diese Schere in den Redaktionen oder in den Castingstuben, die muss halt aufhören. Also, dass eine Casterin sagt, ein deutscher Arschschauspieler, der sich schwul outet, kann kein Love Interest mehr spielen. Warum ist das so? Und diese ganzen Dinge.
Ist das ein deutsches Problem? Entschuldige, dass ich dir da reingrätsche, weil mir fallen jetzt gerade so viele Amerikaner und auch Engländer ein, die sowohl schwul sind und super überzeugend Heten spielen, als auch Heten, die super schwul spielen können.
Ja, aber das ist wirklich, in Amerika ist es erst eine Bewegung, die es noch nicht so lange gibt, in England auch nicht. Also da muss man wirklich sagen, dass das wirklich erst in den letzten Jahren liberaler geworden ist. Natürlich auch viel über MeToo, weil dann wurde zum ersten Mal gesprochen, was läuft denn hinter den Kulissen? Oder ja. Es kam eben die Diskussion, was ist mit den Agenturen, die schwulen Schauspielern, Politikern, Fußballern, die Frauen an die Seite stellen und die komischen Eheverträge, diese Agreements da unterschreiben und so weiter und so fort. Also da hat sich einiges getan, aber ich denke auch gesellschaftlich einiges getan, dass diese Diskussionen jetzt möglich sind oder dass ich jetzt verheiratet bin, mit einem ganz, ganz zauberhaften Mann. Und ich hätte mir früher nie vorstellen können, als Schwuler zu heiraten. Das fand ich total bürgerlich und blöde. Da sag ich, warum sollen wir diesen Hedenquatsch nachmachen? Aber dann habe ich eben den Mann gefunden, dem ich relativ zeitig gesagt habe, also eigentlich möchte ich nicht gerne heiraten. Und habe dann gemerkt, wie schön es ist zu sagen, mein Mann und nicht mein Freund. Also was das bedeutet, für eine Wertschätzung und letzten auch, ob nur von allen geteilt oder nicht, ist mir ziemlich scheißegal, aber auch eine Anerkennung der Gesellschaft ist. Und zum anderen merke ich natürlich, wie brisant und wie unverändert die Sachen sind, wenn man eben in die deutsche Provinz guckt und sieht anhand der Statistik, dass sich noch immer sehr, sehr viele junge homosexuelle Jugendliche eben selbst umbringen. Oder wie vorhin angesprochen, die Situation in Russland, im gesamten ehemaligen Ostblock, wo ich in den letzten Jahren sehr viel unterwegs war. Ich war dreimal in Russland mit Coming Out, um den Film dort zu präsentieren, zweimal sogar mit Bodyguard, weil das schon zur Zeit war, als es dieses Gesetz gegen schwule Propaganda von Putin gibt. Dann ich war in Novosibirsk hinterm Ural, die sich sowieso vergessen fühlen von der Welt und selbst von Putin vergessen. Ich war in Georgien damit, ich war in Tbilisi auf einem Filmfestival, ich war in Kiew, war ich damit. Und diese Ausflüge in den Ostblock oder ehemaligen Ostblock, die haben mir sehr die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, da ist wirklich was wichtig. Und da bin ich dann auch erst, sage ich mal, zum Aktivisten geworden, weil ich sage, es ist wichtig, dass ich hier sitze, dass ich mit also Fleisch und Blut hier sitze, mich zu meinem Leben bekenne, zu meiner Arbeit, zu meinem Schwulsein und wirklich als Role Model dahin gehe. Ich kann mich an eine Begegnung erinnern in St. Petersburg, da kam ein Junge war es, lass ihn 16, 17 gewesen sein, der vor mir stand, völlig aufgewühlt, hochrot, zitterte, heulte und sagte, das ist so wichtig, dass ich da bin und dass er diesen Film gesehen hat und so weiter, aber er ist doch in der orthodoxen Kirche und er weiß überhaupt nicht mehr, weil die Administration ist gegen ihn, die Kirche ist gegen ihn, die Eltern sind gegen ihn. Und dann habe ich einfach nur gesagt, du musst dich nicht von deinem Glauben verabschieden, aber verabschiede dich ganz schnell von dieser Kirche, weil die ist zerstörerisch wie nur sonst irgendwas. Und das waren so Begegnungen, wo ich merke, wie wichtig das ist. Und das ist ja dann auch quasi der Brückenschlag jetzt zu unserer Act-Out-Geschichte. Es ist so wichtig zu wissen, dass Leute in der Öffentlichkeit stehen und sagen, ich nutze meine Prominenz auch für so eine Sachen und stehe zu meinem Schwulsein, zu meinem Lesbisch oder was auch immer sein. Und gibt damit eben der nachkommenden Generation die Möglichkeit, sich zu identifizieren, ihnen zu signalisieren, ihr kommt vor, ihr seid nicht die Einzigen, es gibt ganz viele und es gibt auch einen Weg, richtig toll beseelt und glücklich durchs Leben zu gehen.
Das war doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, oder, Hennes?
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das ist, wie gesagt, ich finde halt auch einfach, dass der Film halt auch nach all den Jahren immer noch eine totale Relevanz hat. Es ist, ohne es jetzt zu spoilern, es ist einer der schönsten Schlüsse, die ich überhaupt je gesehen habe, weil ich dachte natürlich so, okay, wie endet das? Wie bringen die das zu Ende? Und das ist so ein hammerberührender Moment. Ich sage gar nichts. Du zeigst halt, ich werde es nicht spoilern. Das ist ganz, ganz
toll. Nee, ich muss unbedingt was dazu sagen, weil das war der größte... Ja, okay,
aber ohne zu spoilern, bitte.
Nee, aber das war der größte Streitpunkt, den ich mit Rainer hatte, über Wochen.
Okay.
Weil im Drehbuch war ein 2,5-3 Seiten Text, wo Philipp vor der Klasse steht und im Prinzip seinen Schülern erklärt und auch der anwesenden Lehrerschaft, was er durchlebt hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Und dann habe ich zu Rainer gesagt, wenn du das so drehst, wie das da notiert ist, dann nimmst du alles das, was wir mit diesem Film wollen, nimmst du zurück. Und jetzt haben wir diesen tollen Film gemacht und zum Schluss kommt der Erklärbär und die Entschuldigung. Und da habe ich gesagt, das kannst du machen, mit wem du willst, aber nicht mit mir. Ich werde es nicht sagen. Ich werde es nicht sagen. Dann gab es ein Riesenspektakel, wie kommst du drauf und hiddel, hiddel und hin und her und so. Dann ist mir aber Dirk zur Seite gesprungen, sagte, ja, irgendwie hat er auch recht. Dann hat sich Wolfram Witt hingesetzt und hat das Ganze eingedampft auf eine Seite. Text. Der Effekt blieb aber derselbe. Genau der gleiche. Aber ich sagte, ja gut, jetzt ist es halt bloß nur eine Seite, aber wir entschuldigen uns. Ich entschuldige mich für nichts. Warum denn, zum Teufel nochmal? Kein Hetero-Lehrer stellt sich vor die Klasse und sagt, ich hatte in den letzten 3 Monaten Schwierigkeiten mit 3 Frauen und jetzt habe ich mich aber entschieden, jetzt heirate ich doch meinen Hund. Also das ist doch völliger Bullshit. Also warum macht man sowas? Und habe mich da wirklich gestritten bis aufs Blut. Und dann kannst du mir verdanken. Weil das war unser Kompromiss.
Besser kann man das nicht ändern. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Film endet, ja, dann guckt euch den Film. Er ist wirklich sehr, sehr berührend. Und nach Coming Out und hast du auch eine wunderbare Karriere gehabt. Die Sache, die ich dir noch persönlich sagen wollte, du hast noch gespielt mit Tom Cruise in Walküre, du hast da Heinrich Himmler gegeben, du bist das Biest in Schöne und das Biest. Das ist der Wahnsinn in dem Disney-Film. Und du singst das auch, ja?
Ja, ich bin einer der wenigen, die gesprochen und auch gesungen haben. Ja.
Das ist bei Disney-Filmen ganz, ganz fantastisch. Und da allein über den Film können wir noch mal reden. Aber du bist mir persönlich, und das ist mir jetzt ein ganz, ganz großes Anliegen, noch direkt zum Schluss, noch ganz, ganz wichtig, denn du bist mir zum ersten Mal aufgefallen. Ich habe 1996 meine Magisterarbeit gebaut, meine Filmmagisterarbeit. Ich habe mich immer von morgens 10 bis nachmittags um 16 Uhr hingesetzt und habe geschrieben, noch an meinem Atari-Computer mit meinem 16-Nadeldrucker 1996, und habe mir dann, um wieder runterzukommen, hab mir dann immer eine Folge Marienhof gegönnt. Und da habe ich dich immer als Lehrer gesehen.
Oh Gott.
Du, auch das muss man machen.
Ja, klar, natürlich.
Du kannst nicht nur großes Theater machen. Ich finde, das und Soap und Boulevard, das gehört ja auch dazu. Und das sagt so absolut viel über deine Brandbandweite. Leute, guckt euch bitte den Film Coming Out an. Ihr könnt ihn sehen auf Prime. Da müsst ihr einen Kanal dazu buchen. Am besten, ihr kauft den Film auf DVD. Ich weiß gar nicht, ob es ihn auf Blu-ray gibt. Thomas, weißt du das?
Ich glaube, mittlerweile. Ich denke schon. Was mir auch, also es gibt so mehrere Szenen, die mir bei diesem Film sehr gut gefallen haben. Es gab eine Stelle, da war ich überrascht. Da dachte ich mir, Mensch, diese Bardame, die kenne ich irgendwoher. Das ist doch ein Mann. Charlotte von Malsdorf, die in Berlin und vielleicht sogar DDR-weit, also der erste Transvestit, kann man das so sagen, Matthias? Also es war jedenfalls, Transgender oder wie, also Lothar Bierfelde. Und sie spielt dann eigentlich fast sich selbst und berichtet von sich. Und das hat dieser Film hat ganz viele wahrhaftige Momente. Und deswegen ist dieser Film nicht nur wichtig und er ist toll, er ist immer noch sehenswert und er geht einen an. Diese fantastische, nicht Schlussszene, aber am Ende des Filmes gibt es diese Stelle mit Werner Dissel, also gespielt von Werner Dissel, dem Alten, der dann über, also ein Rentner, der über sein Schwulsein redet in dieser schwulen Bar mit Philipp, gespielt von Matthias Freihof. Und das ist textlich, schauspielerisch von der Kamera, ist das so auf den Punkt und das lässt dich nicht los. Und dieser Film, ich bin ganz oft, weil ich gucke so viel und dann gucke ich mal woanders und dann checke ich meine Mails. Ich habe diesen Film wirklich geguckt und er lässt einen nicht los und er hat einfach einen Sog und er ist auch ein großer Liebesfilm. Und die Liebe und das ist einfach das Schöne daran.
Ja, absolut, absolut. Der Film wurde halt auch wirklich beim Drehen entwickelt. Wir haben fast sechs Stunden gemustertes Material gehabt. 6 Stunden. Daraus haben Evelyn Caro, Heiner Caro und Dirk Kummer einen 2-Stunden-Film gemacht. Und das ist auch schon Wahnsinn. Das sind ganze Handlungsstränge, die wir gedreht haben, sind verworfen worden. Es gab dann, wir haben Sachen gedreht, wo Dagmar zu mir zurückkommt. Und wir über unser gemeinsames Kind reden und wie wir damit umgehen und so weiter und so fort. Wir haben Szenen gedreht mit Conny Schirmer. Meine Schülerin, die plötzlich mit gepackten Koffern vor meiner Tür steht, bei mir einziehen will, weil sie sich in mich verliebt hat. und. Also ich will sagen, das Drehbuch ist wirklich komplett anders als das, was der fertige Film heute zeigt. Und das war eben das Schöne, dass Heiner offen war für alle, die an diesem Film mitgearbeitet haben, immer offen zu sein für Geschichten und jetzt überhaupt nicht an diesem Stoff festzuhalten, so wie er war, sondern einfach sich auch inspirieren zu lassen, und zwar von Leuten, die es besser wussten als er. Und das hat er einfach genutzt und hat den Leuten Gehör geschenkt und sie dadurch aber auch natürlich viel komplexer und viel liebevoller dargestellt.
Ja, ja, genau so ist es.
Matthias, das war ein ganz tolles Gespräch und ich bin total beseelt jetzt gerade. Ich muss jetzt gleich mal vor die Tür gehen, eine Runde drehen, und weil mich das auch jetzt so aufgewühlt hat, nicht nur weil wir Thomas und ich bald Filmfans sind, sondern weil ihr auch so eine Beziehung dazu habt und weil mich dieser Film sehr berührt hat. Also lasst euch bitte auch von diesem Film berühren. Wenn ihr ihn nicht schon kennt, dann guckt euch bitte Coming Out an von 1989. Lieber Matthias, es war ganz, ganz toll. Matthias war auch unser Gast hier bei Blühende Landschaft.
Blühende Landschaft.
Danke, dass
Ich danke euch ganz doll.
Danke.
Danke, dass ihr zugehört habt, und wir hören uns das nächste Mal wieder mit einem anderen Thema, mit einem neuen Thema hier bei eurem Lieblingspodcast.
Ja. Yeah.
Bei unserem kleinen Ost-West-Dialog, der da den schönen Titel trägt. Thomas. Hände
Landschaften.
Zen. Tschüss.
Tschüss.